Computer aufzeichnen.
Warte mal, dieses Meet, ich muss noch okay sagen, das ist AI aufgezeichnet. Ich habe jetzt auf okay gedrückt. Ich hoffe, es ist okay.
Ja,
Ich sehe das Recording.
es läuft ein Aufzeichnungsbutton in der rechten oberen Ecke des Zoom-Fensters. Und ich sehe die vorfreudige Erwartung in deinem wuscheligen Drei-Tage-Gebart-Gesicht auf der
Ja.
Webcam.
Ich bin so niedlich. Du aber auch, meine Damen und Herren, alles dazwischen, liebe Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Bernd Begemann.
Ich bin Kai Otto.
Wir konnten es nicht länger zurückhalten. Hier sind zwei Drittel von euren
Flimmerfreunden.
Flimmerfreunden mit einem Odyssee-Special. Es ist das Thema der Stunde. Und jeder hat eine Meinung zu die Odyssee, jeder hat eine Meinung zu Christopher Nolan, jedem fällt irgendwas auf. Und vielleicht habt ihr den Film gesehen und wart verwirrt. Wir helfen euch da rauszukommen. Wir schenken euch die Klarheit, die nur möglich ist mit uns. Mein Name ist Bernd Begemann.
Ich bin Gustav Schwab des digitalen Zeitalters.
In der Tat. Gustav Schwab ist das Stichwort. Gustav Schwab und Walter Jens sagen des klassischen Altertums,
Ja.
das war meine Einstiegsdroge in diese ganze Odyssee-Welt. Ich hatte eine große Europa-Langspielplatte, eine
Oh.
kindergerechte Version der
Oh.
Odyssee.
Ja.
Und für mich Captain Kirk und Odysseus, das war kein großer Unterschied. Das waren alles diese Typen, die rumkommen in der Welt und das sind gefährliche Sachen, aber die kommen irgendwie klar und knutschen noch rum zwischendurch tatsächlich. Ich glaube, Odysseus knutscht nicht so viel rum wie Captain Kirk, aber lässt auch nichts anbrennen seinerzeit.
Das stimmt. Es wird also, wir erfahren ein bisschen was über sein Koitus auf einer Insel mit
Calypso.
mit Charlize Theron, der gute mit Damon, in dem Film. Aber auf jeden Fall Gustav Schwab, so
Aus dem
ein
19.
Standard, ein
Jahrhundert.
Standard seit Mitte des 19. Jahrhunderts in den meisten deutschen bildungsbürgerlichen Haushalten. Und das ist
Jetzt ein
das.
bisschen grob, also etwas klobig zu lesen. Ich hatte die etwas modernisierte Version von Walter Jens mit schönen
Ja.
Illustrationen. Die haben mich sehr angeregt. Ein großformatiges Bilderbuch für B-Pubertäre, sage ich mal.
Stephen Fry hat auch gerade noch mal so eine sehr kurzweilige Zusammenfassung verschiedener klassischer Mythen geschrieben. Unter anderem auch der Odyssee ist in deutscher oder Übersetzung oder im englischen Original sehr, sehr gut lesbar. Und die Gustav Schwab Sachen, kleiner Pro-Tipp: Es gibt das Projekt Gutenberg sowohl im amerikanischen Sprachraum als auch im deutschen Sprachraum. Und auf der, wenn ihr einen E-Book-Reader habt, könnt ihr all diese klassischen Gustav Schwab Texte, aber auch die letzten Übersetzungen der Odyssee aus den 70er Jahren im Inselverlag dort kostenlos als E-Buch herunterladen und dann lesen oder auch nicht lesen. Aber Gustav Schwab ist eigentlich immer noch ganz zugänglich und es hat eine, finde ich, eine gute Textlänge. Die eigentliche Odyssee ist auch nicht irre lang, so, das
Ja.
muss man sagen. Und auch das, ich nenne es jetzt mal Prequel oder die Vorgängergeschichte der Ilias ist auch so, das ist halt in Gedichtform, durchaus lesbar. Ich habe jetzt irgendwie noch mal ein bisschen reingeguckt. So.
Ja, ich habe eine neuere Übersetzung noch mal gelesen von Raoul Schrott. Auch
Rott?
sehr, der heißt tatsächlich Raoul Schrott, aber das ist eine ziemlich flüssige Übersetzung. Christopher Nolan allerdings beruft sich auf eine feministische Neuübersetzung und die schon fast eine Neuinterpretation ist. Was ist der
Ja.
Unterschied zum Original? Im Original, so wie es bei Gustav Schwab ist, auch noch so wie es bei Raoul Schrott ist, ist Odysseus dieser Kriegsheld. Er ist nicht besonders traumatisiert. Wenn er kämpft, dann ist das heroisch und in dieser feministischen
Ja.
Neuübersetzung ist es immer ein grauenhafter Akt der Gewalt.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil in der Original-Odyssee, sage ich jetzt einmal, bei Homer findet das zum Beispiel das trojanische Pferd im Ilias gar nicht wirklich statt und dann in der Odyssee sowas wie in zwei Absätzen. Und hier gibt es etwas, was den Film strukturiert. Wir werden dreimal, eines der ersten Bilder, das Christopher Nolan für diesen Film gehabt hat, er ist kurz 2004 angefragt gewesen, angedacht gewesen für den jetzt später dann Wolfgang Petersen-Film mit Diane Krüger und Wolfgang Pitt mit Brad Pitt, Troy, der nicht so richtig gut ist. Und er hat sich so ein paar...
Okay, da streiten wir gleich drüber. Ich freue mich schon.
Ja, also der ist nicht schlecht. Das ist kein schlechter Film. Ich finde, das ist kein... Aber es ist auch kein Meisterwerk. Es ist ein kurzweiliger. Wie dem auch sei. Und das Bild, was davon hängen geblieben ist, ist so eine Neuinterpretation irgendwo zwischen Dunkirk und Planet der Affen von diesem trojanischen Pferd, das so halb im Strandsand versunken ist. Das ist ein Bild, das er also seit 20 Jahren mit sich rumgetragen hat. Und wir bekommen die Geschichte dieses trojanischen Pferdes dreimal in dem Film erzählt. Das erste Mal erzählt sie uns Travis Scott, der Hip-Hopper, als quasi Barde bei einem Gelage, bei dem die potenziellen Liebhaber der Ehefrau von Matt Damon, die gerne die Nächsten auf dem Thron sein möchten, irgendwie fressen und saufen. Und da wird es jetzt Heldengeschichte erzählt. Und das zweite Mal erzählt es der Bruder von dem Schlachtherrn, Anaios, wie heißt denn der noch?
Auf jeden Fall wird er von John Bernthal.
Er wird von John Bernthal
gespielt. Ich komme bei diesem griechischen Menelaus, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. John Bernthal wieder richtig gut. Ich finde John Bernthal als alter griechischer Krieger jederzeit.
Und der Feldherrwert von einem der beiden Safdie-Brüder, Agamemnon. Agamemnons Bruder erzählt also auch diese Heldengeschichte. Und das Dritte, da bist du bei dieser feministischen Neuinterpretation, ist also relativ gegen Ende des Films, ohne zu spoilern, bekommen wir die Geschichte nochmal aus den Augen von Matt Damon erzählt, der Odysseus erzählt. Und dort ist es eine Geschichte von Massaker, Zusammenbruch der Zivilisation, eine PTSD-Geschichte eigentlich, eine Traumageschichte, eine völlige Barbarei. Also diese Heldengeschichten, die wir zuvor erzählt bekommen haben, werden konterkariert durch seine Perspektive darauf, die es eigentlich als Untergang einer Zivilisation und auch völlige Auflösung von irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen und einer und Barbarei eigentlich erzählt, muss man sagen.
In der Tat. Und das ist der, also viele Leute sagen, hier geht es nur um PTSD, nein, es geht um die Schuld. Und Odysseus ist so klug, dass ihm also jetzt in der Christopher Nolan-Interpretation als einzigen bewusst wird, dass er einen Zivilisationsbruch vollführt hat, indem er diese, so wird suggeriert, in dieser homerischen Welt eine heilige Sache, nämlich das Friedensgeschenk, missbraucht hat, um eine Stadt zu täuschen, zu erobern und letztendlich zu massakrieren. Es gibt auch keine aufregenden Schlachtszenen. Jede Art von Gewalt hier ist immer schrecklich. Und auch wenn Odysseus gewinnt, man freut sich nicht mit ihm, man drückt ihm nicht die Daumen. Das ist schon mal ein Unterschied zu dem Troja-Film von Wolfgang Petersen, wo er sich wirklich bemüht hat, diese Voreisenzeit-Schlachten sehr aufregend darzustellen.
Ja, ich finde, das zeigt auch, dass Christopher Nolan irgendwie auf eine Art und Weise ein Auteur ist, im Sinne von, ihn interessieren bestimmte Figuren, denn das bringt die Figur des Odysseus relativ nah auch an die Figur von Oppenheimer ran, in seinem letzten Film, der ja auch etwas in die Welt gesetzt hat, einen Zivilisationsbruch begonnen hat mit einer Atombombe auf eine Art und Weise und für den Rest seines Lebens irgendwie mit dieser, man muss schon sagen, auch Schuld dann klarkommen musste.
Ja. Also im Original Odysseus ist das Problem von Odysseus nicht seine Schuld, nicht sein Stress, posttraumatischer Stress, sondern seine Hybris. Im Original ist Odysseus dieser clevere Kämpfer, dieser siegreiche Kämpfer. Und was ist sein Problem? Wieso hat er sehr viel Pech auf der Rückfahrt? Weil er die Götter herausfordert, weil er sich einfach für den Geilsten hält und zurechtgestutzt werden muss. Das ist die Geschichte von Homers Odyssee. Und die Vielleicht hat Christopher Nolan recht, das jetzt umzuändern. Vielleicht verstehen wir als Menschen 2026 so eine Gestalt gar nicht mehr.
Ja, wobei man sagen muss, Christopher Nolan ist ja der große Meister, man nennt es Time Shift oder der Zeitsprünge. Mal vergeht mit einem Schnitt eine Minute, mal vergehen Jahrzehnte in seinen Filmen. Und er erzählt oft verschiedene Sachen, in denen Zeit in ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten läuft. Parallel, das ist sein großes Kunstwerk, aber er hält sich bei der Verschachtelung der Geschichte abseits dieser drei trojanischen Pferdgeschichten relativ nah an die Abfolge der Gedichte im Original Homer.
Exakt. Haben nämlich, Homer hatte auch schon Nolan Time. Es heißt also Odyssee, aber dann liest du die Odyssee und es beginnt gar nicht mit Odysseus, es beginnt mit seinem Sohn Telemach, der sich fragt, okay, ich würde jetzt gern einen Vaterkomplex entwickeln, aber dafür muss ich mehr wissen über meinen Vater. Also die Odyssee beginnt tatsächlich mit Telemach, der sich auf die Suche nach Odysseus beginnt, was komplett postmodern schon ist, was komplett Nolan-Time ist. Also das Original ist schon sehr verschachtelt. Vielleicht ein Problem für den Fluss dieses Filmes ist eben diese Verschachtelung, ist das leicht episodische. Es ist so, als hättest du fünf Star Trek Außenmissionen nacheinander.
Ja, man sagt ja immer, also so Drehbuchautoren wird immer ans Herz gelegt, linear zu erzählen, weil jede Art von intellektueller Leistung, die Publikum erbringen muss, im Sinne von sich neu orientieren, wo bin ich, wer ist das, was passiert gerade, wie hängt es mit dem Rest zusammen, oft ein Wegführen von den Charakteren ist. Jetzt sind Christopher Nolan-Charaktere nicht immer die Charaktere gewesen, an die man emotional eh am stärksten angedockt hat. Ich finde aber, das tut der Sache hier gar keinen Abbruch. Also er ist ja wirklich jemand, Leute vergleichen ihn ja manchmal gerne mit Pep Guardiola, also einem der besten Fußballtrainer der Welt, dem aber auch vorgeworfen wird, er würde das Spiel zu sehr verkopfen, bis zu einem Punkt, wo es manchmal dann fast schon langweilig werden würde. Aber ich finde, das tut der Sache hier keinen Abbruch, weil alle Sequenzen, alle Setpieces in diesem Film sind toll. Es gibt Leute, die scheiden sich da irgendwie in den Geistern, oder da scheiden sich die Geister vielleicht, aber ich finde, der Film ist visuell wirklich ein Fest. Man sollte ihn auf der größtmöglichen Leinwand gucken. Wir haben ihn in der Presse in der 70mm Kopie gesehen. Ich habe ihn dann nochmal im Dolby Cinema im sehr, sehr gut besetzten Kinopolis gesehen, wo auch viele gefühlt von den jungen Männern, die Leute, die das Internet unter dem Label die Nolan Bros hat laufen lassen, anwesend gewesen sind.
Nicht so schlimm wie die Snyder Bros, von denen es jetzt aber kaum noch welche gibt.
Ja, aber das ist, ich finde, Christopher Nolan ist ein Filmemacher gewesen. Ich erinnere, der erste Nolan-Film, den ich im Kino gesehen habe, ist Memento, von dem es auf eine Art und Weise ja auch sehr viel hat, weil da ist, der ist zwar nicht auf einer Insel, sondern immer in irgendwelchen schäbigen Motelzimmern und kann nur die letzten 24 Stunden erinnern. Der ist ja auch irgendwie, hat ja auch schreckliche Dinge getan, die er aus Gründen dann nicht mehr erinnern kann und sucht auch ein bisschen seine Erinnerung. Das ist irgendwie schon nah dran. Und als man den Film gesehen hat, hat man auf jeden Fall, oder ich habe das Gefühl gehabt.
Lass mich doch mal eine Klammer zwischen den Nolan-Helden schaffen. Yeah. Und zwar sowohl Memento als, sagen wir mal, auch Batman in The Dark Knight und ich glaube noch einige seiner anderen Helden. Aber die Reise, die Nolan-Reise ist, dass die Helden Klarheit über sich bekommen. Ich glaube, bei Interstellar ist das auch so. Also sie sind in irgendwas verwickelt, sie verstehen nicht ganz, was passiert. Am Ende haben sie Klarheit über die Welt und über sich selbst und über ihre Rolle in der Welt. Und das ist jedenfalls der Augenblick, wo es hier, und das ist ein milder Spoiler, sowas wie ein Happy End für Odysseus geben kann.
Oft haben sie auch irgendeine Art von Schuld auf sich geladen, mit der sie auch dann im Sinne, also mit der sie auch irgendwie ihren Frieden finden müssen und mit der sie, ja, zu der sie eine Klarheit und ein Verhältnis entwickeln müssen.
Ja, also die Optik, die Set-Pieces, die lobst du natürlich zu Recht. Und Christopher Nolan ist deshalb zu Recht so populär, weil er sich wirklich Mühe gibt, jeden Augenblick zu einer Erfahrung zu machen, jeden Schauplatz mit einer Wucht zu versehen. Er will eine wuchtige Erfahrung bei einem. Also du siehst die Griechen rudern und dann denkst du, okay, das hat wirklich das hat denen wirklich, die haben sich wirklich Splitter gerissen an den Ruderpinnen. Das war, die haben sich wirklich, die hier strengen sich wirklich Leute an.
Ja, und er versucht, er ist halt der Anti-CGI, Anti-AI-Regisseur, der so viel wie irgendwie geht in der Kamera machen müssen. Er ist anerkannter Bewunderer von Ray Harryhausen, der ja auch das Thema schon früh angegangen hat. Ich glaube, die früheste Verfilmung ist, glaube ich, sowas wie 1905 Méliès, aber durch die Filmgeschichte immer wieder gemacht und dann natürlich auch Sandalenfilme, aber auch Kirk Douglas. Diese Zyklopengeschichte zum Beispiel ist ja auch mit Practical Effects gemacht und sieht fantastisch aus. Das ist der erste Film.
Die haben also wirklich so einen scheiß Zyklopen gebaut. Und
ich glaube, sie haben es mit Rückprojektionen oder mit
gemacht. Mit Mischung aus Puppenspielern und Animatronik. Ich weiß es nicht. Gibt es bestimmt irgendwo ein Making-of. Ich möchte es gar nicht sehen. Ich möchte mir das bewahren, so dieses.
Es ist der erste Film bisher, der komplett auf IMAX-Kameras gedreht ist. IMAX-Kameras sind ungefähr so laut wie ein Mähdrescher, wenn man sie laufen lässt. Deswegen ist eigentlich bisher gar nicht möglich gewesen, das mit IMAX-Kameras so richtig Dialoge zu drehen, ohne nachzusynchronisieren. Und sie sind auch für Dialogszenen völlig unpraktisch, weil Filmmagazine in IMAX-Kameras, der Film ist 179 Minuten lang, maximal 3 Minuten laufen. Das heißt, du kannst immer nur 3 Minuten drehen, dann müssen alle einmal pausieren und es muss ein neues Magazin eingelegt werden. Das ist nicht besonders praktikabel, ehrlicherweise, wenn man Filme hat, die längere Dialogszenen haben.
Aber
Nolan hat aber gesagt, fuck it, ich mach das genauso und diese Kamera, die setzen wir noch einen riesigen Blimp herum, der den Ton halt so weit dämpft, dass wir auch Dialogszenen aufnehmen können. Es ist ein alter Traum von ihm gewesen, einen Film komplett auf IMAX zu drehen und nachdem Barbenheimer ungefähr das erfolgreichste Kinophänomen seit Anbruch dieses Jahrtausends, vielleicht nicht ganz, aber seit ziemlich langer Zeit gewesen.
Läuft doch.
Hat er Carte Blanche bekommen und konnte diesen Film also komplett auf IMAX-Kameras drehen für 250 Millionen. Was umso bemerkenswerter ist, weil der Film in den USA ein R-Rating hat. Man sagt da nicht immer, Blockbuster-Filme müssen irgendwie so eine PG-13-Freigabe bekommen. In England ist er, glaube ich, ab 15. Ich weiß gar nicht, hier ist er FSK 16 vielleicht. Ich weiß es nicht genau.
Keine Ahnung. Ich würde da mit meinem 12-jährigen Sohn rein, aber ich habe keinen. Insofern gehe ich mit dir rein und dann kann ich dir den Film hinterher erklären. Ich habe den Film tatsächlich in der ersten Reihe gesehen. Du warst in der vierten Reihe.
Ja.
Savoy, 70 Millimeter. Du, jetzt mal eine Interessensfrage. Du hast ihn dann im Dolby in Kinopolis nochmal gesehen. Was war die bessere Projektion? 70 Millimeter oder Dolby Digital?
Das ist schwierig. Ich finde, das 70mm Filmbild hat unbedingt Charme. Man spürt den Bildstand, der nicht ganz smooth ist. Man spürt das Korn des Positivs, so was ausbelichtet worden ist. Das ist toll. Und es hat auch diese etwas verwaschenere Filmästhetik. Das Dolby ist sehr crisp, ist wirklich ein sehr, sehr crispes, sehr scharfes Bild. Und was der große Bonus des Dolby gewesen ist, ist der Ton, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja.
Die Dialoge glasklar waren. Und manchmal habe ich im Savoy, vielleicht auch als das erste Mal gesehen ist, dass ich den Film gesehen habe, nicht jedes Wort sofort verstanden.
Ja.
Im Dolby-Theater ist es wirklich glasklar gewesen. In den Action-Szenen dann bahnbrechend laut. Also die Sitze haben vibriert. Es gab Leute, die sich die Ohren zugehalten haben oder Sachen in die Ohren gesteckt haben.
Das war doch irgendwie eine Vorgabe von Christopher Nolan, dass es laut sein muss.
Ja.
Es gab oft Dialogverständnisprobleme. Es ist hier immer noch nicht super auf Dialogverständlichkeit geachtet worden.
Beim Dolby
worden.
Sehr viel besser als bei der 70mm Kopie, muss man fairerweise sagen.
Das hängt
natürlich auch vom Soundsystem des jeweiligen Kinos ab, was das 70mm
anbietet. Es ist auf jeden Fall besser als in einigen Christopher Nolan Filmen vorher. Es ist diesmal kein Hans Zimmer Score, sondern ein Dingsbums Göransson.
Genau, der ist der bekannt geworden dadurch, dass er die Score für die erste Staffel Mandalorian gemacht hat und da danach zum absoluten Hollywood-A-Lister geworden. Hat auch schon die Oppenheimer-Score, glaube ich, gemacht, vielleicht sogar.
Und er hat sich natürlich, und natürlich kann man nicht einfach ein Orchester nehmen beim Christopher Nolan. Er hat natürlich die antiken Instrumente nachbauen lassen mit irgendwelchen Wissenschaftlern. Also haben wir antike Lauten und Boxbeutelflöten und diesen ganzen Scheiß. Es ist trotzdem leicht Hans Zimmeresk, sprich,
manchmal.
Es gibt ein droniges Dröhnen und es gibt viel Getrommel. Okay, was spricht denn mal gegen ein schönes Thema, so wie bei Dr. Zhivago? Da, 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 da.
Ja,
wenn Odysseus schön im Mittelmeer langfährt. Wieso? Okay, es ist beeindruckend, aber dann doch sehr dunkel. Die sind im scheiß Mittelmeer. Da müsste eigentlich mehr die Sonne scheinen. Aber Christopher Nolan als Brite fühlt sich wohl wohl, wenn das Wolken verhangen und düster ist. Mir war der Film über die 3 Stunden etwas zu düster. Entschuldigung, ist das eine kleinliche Kritik? Ich dachte, zwischendurch hätten wir ein paar mehr Lichtblicke gebraucht, denn das, was Odysseus und seinem lustigen Team so passiert auf den Inseln, ist sehr, sehr traurig. Und lass uns kurz darüber reden, was ihm da passiert. Auch hier, das ist der Punkt, wo die feministische Neuinterpretation am stärksten durchschlägt. Zum Beispiel in Circe.
Was die stärkste, Christopher Nolan hat gesagt, er hätte in seinem Leben zweimal Szenenapplaus gegeben für DarstellerInnen bei Dreharbeiten. Das eine wäre Heath Ledger gewesen in Der Joker. Und das zweite wäre die Circe-Darstellerin gewesen in der Odyssee und deren Name ist, ich kenne sie, ich finde sie nur gerade nicht sofort, ich hätte mir irgendwas aufmachen sollen, wo ich das gescheit hingenommen habe. Samantha Morton, natürlich, Samantha Morton. Spielt Circe. Genau.
Sie ist sehr gut. Sie verwandelt Typen. Also im Original ist sie diese hinterhältige Zauberin, die Männer in eine Falle lockt. In dieser feministischen Neuinterpretation ist sie natürlich eine arme, alleinstehende Frau, die einfach auf der Hut ist und die ist auch sowas wie eine Aktionskünstlerin. Sie schützt sich nicht nur durch ihren Zauber von marodierenden, gewalttätigenden, vergewaltigenden Männerhorden. Sie zeigt ihnen auch auf, was sie wirklich sind.
Und ihre eigenen Schwester halt auch.
Ja. Odysseus, Männer für sie, das sind Schweine und deshalb verwandelt sie sie in Schweine. Und Odysseus, und hier kommt Matt Damons silberne Zunge ins Spiel, kann sie aber überzeugen, dass das doch ein bisschen zu harsch geurteilt war von ihr. Und also sehr viel Verständnis für Circe, sehr viel Verständnis für Kalypso. Mhm. Die im Original will sie Odysseus einfach für sich und verspricht ihm ewiges Leben auf diesen seligen Gefilden, auf ihrer seligen Insel. Hier ist sie eine Art Ärztin, Nothelferin und weil Odysseus furchtbar in Schmerzen ist, gibt sie ihm Lotus zu essen. Im Original ist das eine ganz andere Insel, wo Odysseus auf die Lotusesser trifft. Das ist hier weggelassen, das ist ein bisschen zusammengefasst. Also Kalypso gibt ihm aus Mitleid Lotus, aber Odysseus ist selbst schuld. Er naht sich in den Lotus und kann nicht aufhören. Er ist praktisch zu einem Opiatabhängigen geworden.
Mich hat das total erinnert an einen Film, der ja auch ein bisschen die Frage gestellt, was passiert, ist das nur das, was in Robert De Niros Kopf gerade passiert ist? Oder sind diese Sachen wirklich geschehen? Ist der Film Once Upon a Time in America von Sergio Leone, der ja auch damit endet, dass der Robert De Niro-Charakter sich selig in so eine Opiumhöhle legt und sich die Pfeife anzünden lässt. Und dann ist die Frage, ist das eigentlich alles nur ein großer Opiumtraum? Und der Film lässt diese Frage ein Stück weit auch offen, was eigentlich genau danach geschehen ist, nachdem die Schlacht um Troja geschlagen ist und sie sich auf die Heimreise begeben. Also sind die Männer wirklich so umgekommen oder sind es die Fieberträume und die Traumaträume von Matt Damon? Das ist so ein bisschen eine Leerstelle auf jeden Fall in dem Film.
Ja, auf jeden Fall hat er auf jeden Fall Tagträume. Also im Original, Petersen hat in Troja die Götter komplett weggelassen, weil sein Argument war, ja, sollen wir jetzt irgendwie Schnitt auf den Olymp und Zeus spricht mit seiner Frau, was soll das? Also das, ich konnte das nicht unterbringen. Hier haben wir
Wolfgang Petersen übrigens auch in seiner früheren Karriere Fan von Practical Effects, vielleicht auch in Ermangelung von anderen Möglichkeiten, hat mal für einen, das ist meine Lieblings Wolfgang Petersen Hamburg Geschichte, hat mal für einen Tatort einen Leichenfund wollte er den Volkspark vernebeln lassen mit Nebeltonnen und hat diese Wälder also in Nebel gesteckt und dann hat der Wind gedreht und zack musste ein HSV-Spieler abgebrochen werden.
So toll. Das ist so wundervoll.
Finde ich eine ganz lustige Geschichte aus den dunklen 70er Jahren oder hellen 70er Jahren.
Fans machen sich da heute noch drüber lustig. Aber das ist mal ein Filmemacher, der es ernst meint, Baby. Und Odysseus hat hier eine Gottheit, nämlich Athene, Göttin der Weisheit, aber auch des Schlachtenglücks, die Göttin, deren Beschützling er war über die Schlacht in Troja und die ihn auch beschützt, von Poseidon will ihn unbedingt vernichten. Und Athene schützt ihn in meinem letzten Augenblick, er spricht mit ihr. Ich finde, die sehr
spielt von der bezaubernden Zendaya.
Ja. Ist sehr gut aufgelöst, weshalb er Athene sieht. Und ich finde diese gesamte Neuinterpretation von Nolan, dass Odysseus im Original hat er einfach wahnsinnig viel Pech und es gibt viel Idiotie seitens der Mannschaft. Und es gibt seine Hybris und deshalb kommt er nicht nach Hause. Und hier.
Die Hybris der Figur, finde ich, scheint am Anfang schon auch noch durch, als sie aufbricht, aber ja.
Ja, und hier ist einfach der Punkt, er traut sich nicht wirklich mehr unter Menschen, unter Leute, die nicht im Krieg waren, weil er wegen seiner Schuld, weil er hat das Gefühl, dass in dieser Zivilisation kein Platz für ihn sein kann, weil er einen Zivilisationsbruch begangen hat. Nolan drückt das sehr poetisch aus im Drehbuch. Er sagt, ich habe das zarte Band zwischen den Menschen zerrissen. Und ich finde, das kann man so stehen lassen. Zum Beispiel jemand wie der Romancier Helmut Krauser, ein Schriftsteller, den ich wirklich schätze, hat auf seinem Social Media geschrieben, er wäre nach einer Stunde rausgelaufen. Er hätte das ganz furchtbar gefunden.
Warum?
Das hat er nämlich nicht geschrieben. Er könnte sich deshalb nicht äußern zu Odyssee. Er hat sich wahrscheinlich, also entweder war ihm, fand er das nicht statthaft, diese Umdeutung von Nolan, ich würde auch sagen, diese Modernisierung,
aber das sind
böse Zungen könnten sagen, diese Wokisierung, ist das nicht so unangenehm aufgefallen.
Ich finde, das ist ja auch ein bisschen Quatsch, nicht wahr? Weil diese Geschichten, also selbst Superheldenmythen, all diese Geschichten, was ja auch irgendwie was Batman, Nolans Batman hat ja auch ein bisschen was von der Odyssee, sind ja Geschichten, die immer wieder für die Zeit aktualisiert werden. Es ist ja bis heute umstritten, ob es eine Vielperson Homer so direkt überhaupt gegeben hat oder ob das nicht ein Zusammentragen verschiedener Mythen gewesen ist. Einige dieser Sachen haben safe schon vorher existiert und sie haben nachher existiert und sie sind immer wieder neu ausgeweitet, neu interpretiert, neu variiert worden. Ich finde, so geht Kultur von jeher mit Texten um. Also
ja. Sie haben allerdings einen Originaltext und die Besetzung, also das einzig valide Argument gegen die Besetzung einer schwarzen Darstellerin als Helena wäre Folgendes, und zwar, wenn wir uns um asiatisches Kulturgut bemühen, es zu modernisieren, sind wir wahnsinnig vorsichtig.
Aber es ist doch, das ist doch völliger Quatsch. Das ist ja jetzt irgendwie
Bauch Nein,
was ist denn mit allen, also ich finde, man
ich
muss
sag, einfach diesen Tag
betrachten und nicht sagen, wir sind dann wahnsinnig vorsichtig. Ich finde, es ist ein Film und es ist Christopher Nolans kreative Entscheidung. Was irgendwelche anderen Leute machen, ist doch wirklich Banane. Und ganz im Ernst, auch Diane Krüger ist nicht aus dem Schwanenei geboren worden. Und die Griechen zum Beispiel.
Das Argument ist halt nur, dass es europäisches Kulturgut ist und dass es deshalb
und die
europäisch besetzt werden müsste.
Und die Hört Griechen
auf.
Haben nicht mal.
Pass auf, ich sage nicht, dass ich dafür oder dagegen bin. Ich sage, das ist das einzige Argument gegen die Besetzung einer schwarzen Darstellerin, was mir diskussionswürdig erscheint.
Es scheint mir völlig undiskussionswürdig.
Ganz im
Ernst. Ich finde,
dann müssen wir nicht
finde,
drüber diskutieren.
Aber so auch, ne, Matt Damon sieht jetzt auch nicht aus wie ein knackiger Bro aus dem Mittelmeer, sondern eher wie ein All-American Stupsnasen-Junge. Also so, das ist.
Was vielleicht das Problem mit seiner Besetzung ist, weil Odysseus muss eigentlich listig sein und Matt Damon hier ist eigentlich eher etwas grüblerisch und ein bisschen immer noch unbedarft. Er ist eigentlich so ein freundlicher Typ. Er ist kein verschlagener, listiger Typ. Deshalb ist seine Besetzung auch.
Ich finde, er macht seine Sache gut. Er hat eine gewisse Star-Power. Er ist aber auch gleichzeitig in der Geschichte ja selbst, also in der Odyssee natürlich nicht, aber in dem System der Geschichte selbst ist der eigentliche Oberkönig ja Agamemnon und er spielt also so einen Wald- und Wiesen-Nebenkönig von Ithaka. Und ich finde so, er ist vielleicht so ein, er ist jetzt nicht Han Solo zu Luke Skywalker, aber er ist auf jeden Fall eine gute Besetzung, finde ich. Er macht die Sache gut.
Agamemnon wird eigentlich fast inszeniert wie Darth Vader, wie so eine dunkle Eminenz. Er hat einen Darth Vader-Auftritt, wenn wir ihn zum ersten Mal sehen. Es ist nicht so, dass er schwer atmet, aber schon so ein bisschen. Und dann sehen wir
sehen halt nie
imposanten
sein Gesicht,
Helm. Ja, also Agamemnon kommt auch sehr schlecht weg. Und finde ich alles und
tolles Kostümbild bei Agamemnon.
Der Dreh ist, dass Odysseus weiß, dass das ein idiotischer Scheißkrieg ist. Er würde lieber nicht mitmachen, aber er ist halt per Eid gebunden. Das macht ihn sympathisch und Matt Damon ist halt immer sympathisch und da kann man nichts gegen machen. Die Besetzung von Elliot Page wurde im Vorfeld angezweifelt. Es wurde gesagt, er spielt Achilles. Das hätte ich deshalb mies gefunden, weil Elliot Page nicht mal 1,60 groß ist und Achilles ist einfach der Superstar-Krieger. Das muss eine imposante Erscheinung sein. Aber er spielt nicht Achilles, er spielt Sinon. Das ist so eine Art Botengänger. Jemand, der den Trojanern das Pferd präsentiert. Da kann man ruhig ein bisschen schmächtig sein. Also die Besetzung
Auch eine tolle Besetzung, finde ich. Macht das auch gut. Und dann auch die Begegnung mit Damon in der Hölle. Mit ihm, finde ich, ist eine der stärksten Szenen.
Ja.
So,
exakt.
Dieses trojanische Pferd überhaupt, dieses im trojanischen Pferd hat mich auch direkt an dieses im Boot in Dunkirk erinnert unter Wasser. Es scheint mir irgendwie.
Absolut.
Visuell, also auch das, aber ich finde Elliot Page auch fantastisch. Dieser ganze Film. Was für ein Cast. Ich glaube, Christopher Nolan muss nur irgendwo anrufen und sagen, ich mache einen Film und alle kommen. Mia Goss hat sowas als Dienerin der Königin. Und
ich finde es so toll, dass Love Mia Goss dabei ist.
Und Love Interest von Robert Pattinsons Antinous.
Robert Pattinson stiehlt die Show auf eine Art. Robert Pattinson ist so ideal. Leider ist er ein besserer Schurke als ein Heldendarsteller.
Ja, ist der dritte Film, den er dieses Jahr mit Zendaya zusammen hat, wenn man mal drüber nachdenkt. Er hat
Tom Hollands Beziehung in Gefahr?
Ich glaube nicht. Tom Holland, so vielleicht ist das auch nur geflaxt. Tom Holland und Zendaya haben ja in Interviews gesagt, dass Tom Holland angefragt worden wäre für die Odyssee und dann gesagt hat, aber ich drehe doch Spider-Man zu der Zeit. Und Zendaya hat gesagt, sorry, wenn du jetzt nicht die Odyssee drehst, dann verlasse ich dich. Schieb halt gefälligst Spider-Man weiter nach hinten. Mach das, make it happen. Und später ist sie dann selber noch dazu gecastet worden. Ich glaube, die Beziehung ist nicht in Gefahr, glaube ich. Sie haben nur drei gemeinsame Filme. Den dritten Dune, dessen Trailer auch schon wieder fantastisch aussieht. Mhm. Das Drama, der so mäßig war, fand ich in vielen Belangen. Und dann diesen wirklich, wie ich finde, fantastischen Film.
Ja.
So.
Ich finde ihn sehr gut. Also es ist auf jeden Fall sehenswert. Im Kino ist er toll. Mal gucken, wie ich ihn finde, wenn ich ihn in acht Jahren besoffen auf einem kleinen Bildschirm in einem schäbigen Hotelzimmer gucke. Aber jetzt so, es ist ein schönes Erlebnis.
Dafür ist er nicht gemacht. Christopher Nolan hat ja legendär, ist ja eigentlich ein sehr treuer Filmemacher, hat legendär ja seinen Warner-Gig, der ihn seine Karriere lang begleitet hat, hingeschmissen, als die seinen Zeitsprung Wirrwarr-Film Tenet nämlich gleichzeitig auf den Streamer packen wollten. Er hat dagegen geklagt und er hat diese Kreativpartnerschaft aufgekündigt und ist mit Oppenheimer zu Universal gewechselt, weil er möchte, dass seine Filme im Kino laufen, im Kino gesehen werden und alles Spätere im Nachgang interessiert ihn, glaube ich, eher peripher.
Ich finde, Odyssee ist für mich ein tolles Kinoerlebnis. Es ist nicht immer nur eine gute Zeit im Kino. Es ist auch ein bisschen ermüdend. Die Sache ist, ich bin Bildungsbürger durch und durch. Ich liebe Gesinnlichkeit im Kino und hier spürst du den rauen Seegang. Ich hätte auch gern ein bisschen Sonne auf meiner Haut gespürt. Und ich habe eine Kritik. Nolans Action ist nicht die beste. Der große Höhepunkt am Schluss, die Auseinandersetzung mit den Freiern, die Penelope belagern. Hier musst du es glaubhaft rüberbringen, dass ein Mann über 100 Männer tötet.
Ja.
Und Nolan, ihm fallen ganz gute Sachen ein. Zum Beispiel macht er die Action zweistöckig. Aber er unterschneidet sie zu sehr. Die Action-Geografie, unser Lieblingsfetisch.
Yeah. Tom Holland hat noch so einen Nebenbrawl in einem Waffenzimmer im Zimmer drüber.
Also, das ist Mittel. Der Höhepunkt ist von der Action her nicht ideal aufgelöst. Und genau das Problem, was auch seine Batman-Filme hatten, nämlich, dass die sehr unterschnittene Action, nicht hundertprozentig überzeugende Geografie, nicht hundertprozentig überzeugende Choreografie, muss man hier leider beim großen Höhepunkt konstatieren.
Also ich weiß nicht, ob es der große Höhepunkt ist, weil der Film viele große, große Sequenzen hat, aber es ist natürlich, wenn der Film verschiedene Geschichten hat, eine Coming-of-Age-Geschichte, eine Familiengeschichte, eine Heimkommer-Geschichte, dann ist das sozusagen davon das Ende auf eine Art und Weise, aber ich fand auch die, und dann ist, das ist nämlich auch, das ist das, wo du vielleicht dann auch dir eine John Williams Score oder irgendwas gewünscht hast, da hast du halt auch die ganze Zeit dieses Perkursive, was dir sagt, Alarm, 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 und es wird irgendwie einigermaßen mittelmäßig zwischen den beiden Fights hin und her geschnitten. Ich fand es auch nicht so immersiv, wie ich es mir gewünscht hätte und wie es an anderen Stellen des Films gewesen ist, auf eine Art und Weise.
Und dann, also das ist meine
einzige... Zum Beispiel diese Ritterszene im Wald, ohne jetzt viel zu spoilern, mit den Riesenrittern, fand ich ungleich dynamisch.
Die ist besser. Meine drei Kritikpunkte. Unterschnittene Action. Bei der Szene, die eigentlich der Höhepunkt sein soll. Zweitens, zu wenig Sonne für einen Film, der im Mittelmeer spielt die ganze Zeit. Drittens, das Monster Skiller, was so eine Art Lovecraft-Krake, der aus Höhlen rausstößt, ist etwas enttäuschend, nachdem der Zyklop so gut war.
Aber auch nur sehr kurz.
Er ist zum Glück nur sehr kurz, weil Nolan wusste, dass das irgendwie nicht so toll ist.
Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich das, so Strudel, Sirenengesänge und Krakenmonster, was am meisten so an Harryhausen und aber am wenigsten an modernes Publikum andockt, das mit irgendwie so mythologischen Wassern und mit der Mythologie nicht so gewaschen ist.
Ja. Okay, das war es aber von mir aus an Meckereien. Also ihr wisst, auf was ihr euch einlasst. Es ist deftig, es ist ein Pfund, ihr braucht Sitzfleisch, ihr braucht ein bisschen Geduld.
Ich finde, man braucht gar nicht so viel Sitzfleisch. Also der Film ist 179 Minuten. Ich habe ehrlich gesagt weder beim ersten noch beim zweiten Mal gedacht, jetzt ist aber mal ein bisschen langatmig oder langweilig, weil dann doch irgendwie immer relativ viel passiert.
Es gibt immer was zu bestaunen. Es gibt immer diesen, offensichtlich alle, die mitgemacht haben, haben sich hundertprozentig eingesetzt vom Design hinter den Kulissen. Da ist ordentlich was am Start. Und,
ja, Christopher Nolan auch ein sehr, der Film hat veranschlagt gehabt, 100 Drehtage, er ist nach 93 Drehtagen abgedreht gewesen oder sogar 91. Dann haben sie anscheinend auch alle in völliger Erschöpfung zusammengebrochen nach diesem Mammutdreh, insbesondere Cruise. Die SchauspielerInnen sind ja dann in insgesamt deutlich weniger Drehtagen, einmal abseits von Matt Damon.
Ja.
Aber es ist ein Mammutwerk und der Wunsch im Kino was Neues, was Frisches zu sehen, was sich nicht anfühlt wie der 100. Aufguss irgendeines Franchises oder irgendeines Formats.
Das ist wahr. Und es ist der heroische Versuch eines unmittelbaren Erlebnisses. Und im Grunde ist es auch so, Nolan versucht jetzt so einen neuen Kontrakt zu machen. Du hast oft von dem Film als Vertrag, also der Kinofilm als Vertrag mit dem Zuschauer. Und Nolan versucht so einen neuen Vertrag auch mit dem Zuschauer aufzumachen. Und zwar, kauf einen Eintritt in einen meiner Filme und du bekommst ein unmittelbares Erlebnis. Du bekommst keine zweite Hand-Sache, du bekommst keine CGI-Kacke, du bekommst keinen Abklatsches.
Du bekommst einen Christopher Nolan-Film.
Du bekommst die Sache selbst und ich zieh dich rein. Ob ihm das gelungen ist, müsst ihr selbst entscheiden. Ich wünschte, es gäbe mehr mutige Filmemacher mit einer derartigen Hybris.
Es ist ja so, dass viele Hollywood-Studios oder überhaupt Produktionsfirmen schon überlegen, wie der Trailer aussehen könnte, weil der Trailer ja sozusagen der Pitch für den Vertrag ist, den du mit der Kinokarte dann abschließt. Und da muss man sagen, Christopher Nolan ist da sein eigener Pitch mittlerweile, wie vielleicht sonst noch Quentin Tarantino, ist glaube ich auch so ein Regisseur, der wie ein eigener Pitch daherkommt, aber obwohl der Film haufenweise Stars hat, ist der Name, der mit Abstand am allermeisten fällt im Kontext dieses Films, ist Christopher Nolan und der Starcast bleibt natürlich nicht unerwähnt und macht auch Promo für den Film, aber wenn über den Film gesprochen wird, wird in erster Linie als Christopher Nolan-Film über ihn gesprochen und nicht das neue Brad Pitt-Vehikel oder der neue Actionfilm mit Jason Statham, der übrigens auch im August einen neuen Actionfilm in die Kinos bringt.
So fleißig. Es
darum geht, dass er fälschlich eines Mordes bezichtigt wird, aber noch so ein paar alte Special-Ops-Skills hat und die Sache jetzt mal aufklären muss.
Das ist ja mal ein frischer Stoff. Ironie aus. Hey, also wir sagen, das Kino ist nicht tot, solange es billige kleine Filme wie Obsession gibt und große gewagte Filme wie die Odyssee.
Ja, wir freuen uns, dass der Film augenscheinlich ein Erfolg wird. Wir haben auch sehr viele andere Sachen gesehen, Serien, Filme und interessante Menschen. Wir versuchen das in einem längeren Podcast Ende der Woche für euch nochmal zusammenzufassen.
Da sammeln wir unseren Ben ein. Aber dann, bis dahin sind für eure kleine Spezialkohorte der Flimmer-Freunde, nämlich Bernd Degemann
und Kai Otto.
Es war toll, Zeit mit euch zu verbringen. Ich freue mich auf nächste Woche, Kai. Bis bald.
Bis dann. Ciao.